Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Steffi und wir reden über eine grässliche Kindheit, aber keine Sorge, danach wird es sehr, sehr optimistisch. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen, Steffi.
Ja, hallo, Paula.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch total.
Du hast mir vor einer Weile geschrieben. Mhm. Und dann haben wir das, wir haben uns so hin und her geschrieben. Und jetzt wird es aber mal Zeit, dass du kommst, glaube ich.
Genau. Ich hatte dir den Brief an mich selber geschrieben. Mhm. Genau. Und bin auch gerade noch mal so dabei, mein Leben aufzuarbeiten. Und ja, freue mich eigentlich, dass ich an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin. Wobei ich immer noch dabei bin, mich auch weiterzuentwickeln. Also es hört nicht auf.
Nee, hoffentlich nicht.
Genau. Und ja, freue mich aber, dass ich eigentlich gerade an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin, weil es auch noch mal ganz viel Wege frei gesetzt hat.
Mhm. Wie alt bist du jetzt?
43.
43. Mhm. Und wenn ich mich erinnere, deine Kindheit war auch nicht so ganz glatt, nicht?
Genau. Also ja. Ich hatte mit 7 Monaten einen Beinbruch durch Gewalteinwirkung.
Durch wen?
Das ist nie so wirklich, also da wird leider nicht so viel drüber gesprochen. Ich habe mir vor 3 Jahren selbst den Zeitungsartikel mal, der war in der Bild, rausgesucht und in der Staatsbibliothek mit einer Freundin zusammen. Und ich war wohl mit meinem Vater, also Erzeuger, alleine. Und dann habe ich danach, also meine Mutter war irgendwie beim Friseur oder so, und dann hat sie mich dann irgendwann gewickelt. Und dann habe ich wohl ganz doll geschrien. Also so immer beim Wickeln, immer wenn sie das Bein so hochgehoben hat. Und dann ist sie zum Arzt und ich hatte blaue Flecken überall. Und der hat dann gesagt, es ist ein Beinbruch. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und hatte einen Stützverband und ja, war 7 Monate alt. Und das ist natürlich so eine traumatische Erfahrung.
Also war es dein Erzeuger? Das kann ja niemand anderes gewesen sein.
Ja, da soll wohl auch noch die Cousine oder irgendwie so mit dabei gewesen sein. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht, und die war wohl immer ganz eifersüchtig, 4 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob die mich irgendwie...
Eine Vierjährige kann dir nicht das Bein brechen.
Nee, war? Nee. Ja, also es ist ungeklärt nach wie vor und ja, aber das ist halt eine traumatische Erfahrung und ich hatte halt auch immer so Angstzustände.
Verständlich.
Und so als Erwachsene mit 16 fing das halt an und habe dann eine Therapie gemacht und habe da festgestellt, dass ich eigentlich eine ganz schön beschissene Kindheit hatte. Ne? Also eigentlich einen ganz, ganz schlechten Start. Also einmal dieser Beinbruch und dann kam mein Stiefvater ins Spiel.
Aber hat deine Mutter deinen Vater, also deinen Erzeuger, verlassen nach dieser Sache?
Nein. Nee. Die ist, also meine Mutter war 16, als sie mich bekommen hat, 15 Tage, 16 Jahre alt. Mhm. Und hat sich dann noch weiterhin heimlich mit dem irgendwie getroffen danach. Meine Oma wollte das aber nicht. Und hat mich dann mit meiner Tante, also ihrer Schwester, die war 9 Jahre alt, alleine gelassen. Dann habe ich wohl geschrien und hat meine Tante meine Oma angerufen. Und darauf bin ich ins Heim gekommen.
Warum nicht zur Oma?
Das weiß ich nicht.
Hast du sie mal gefragt?
Nee.
Mhm. Okay. Nee. Und wie alt warst du, als du ins Heim kamst?
1 Jahr.
Ach, scheiße.
Ja, genau.
Okay. Und hattest du dann noch Kontakt zu deiner leiblichen Mutter?
Ja, sie sagt, sie hat mich jeden Tag besucht.
Mhm. Kannst du dich daran erinnern?
Nee. Ja. Daran kann ich mich nicht erinnern. Und dann war ich, ich wusste das ja alles gar nicht. Ich hatte dann... Also meine Erinnerung fing dann eigentlich an mit meinem Stiefvater und es war für mich auch mein Vater. Mhm. Und dann kam mein Stiefbruder quasi auf die Welt.
Also deine Mutter hat dich irgendwann wieder rausgeholt?
Aus dem Heim, genau.
Ja, wie alt warst du da?
2 Jahre, glaube ich. Ein Jahr, 7 Monate war ich, als ich ins Heim gekommen bin und dann, glaube ich, ja, 2 Jahre, irgendwie sowas. Hm, genau. Und also so genau spricht, wie gesagt, auch keiner mit mir richtig so detailliert drüber. Ich würde es eigentlich total gerne wissen. Aber es sind immer irgendwelche Ausreden. Auch dieser Zeitungsartikel, den musste ich mir halt alleine raussuchen, obwohl der irgendwo eigentlich noch liegen sollte.
Was stand in dem Artikel?
Dass halt durch Gewalteinwirkung mir das Bein gebrochen worden ist und da, wenn aus Liebe Hass wird, steht jetzt. Ich habe den auch auf dem Handy, ich könnte ihn dir jetzt zeigen.
War dein Vater auch so jung?
Nee, der war 6 Jahre älter, 22.
Na gut, aber ja, ohne das entschuldigen zu wollen, aber eine Erklärung wäre natürlich eine totale Überforderung, dass der einfach ausgerastet ist.
Mhm.
Aber
genau.
Soweit muss sich ein Mensch schon im Griff haben,
ja,
dass genau. Man Kindern nichts tut.
Ja.
Okay, und wie war der Stiefvater so?
Ganz schlimm. Also mein Stiefbruder ist dann auf die Welt gekommen und der hat, ja, eigentlich, also da fing dann meine Hölle an, so. Mein Stiefvater, der hat mich ganz schlimm misshandelt, also nicht nur körperlich, sondern auch psychisch.
Mhm. Was hat er so gesagt?
Unterdrückt. Also er hat mich so erniedrigt, indem er halt, also ich war dann Brillenträger und dann hat er mir halt so eine gepfeffert, dass die Brille runtergeflogen ist von meinem Kopf und die war zerschlagen, die Brille, ne? Und oder ich habe halt das Zimmer nicht richtig aufgeräumt und dann ist der mit einem Holzstab hinter mir her und hat mich gefangen und
verprügelt,
hat mir die Hose runtergezogen und auch den nackten Arsch und hat mich halt verprügelt. Oder ich saß am Schreibtisch und habe gar nichts gemacht und dann kam der von hinten an und hat mir den Kopf immer so auf den Schreibtisch halt geschlagen. Also so richtig.
Und hat deine Mutter dich nicht verteidigt?
Ich glaube, sie wollte, sie konnte es aber nicht von der Kraft her.
Mhm.
Genau.
Und ist dein Stiefbruder auch geschlagen worden?
Nee.
Nur du?
Genau. Also ich war halt immer an einem schuld, egal was halt war. Und ich hatte auch längere Haare. Und die wurden mir dann aber auch abgeschnitten, weil ich wohl immer geweint habe beim
Waschen?
Nee, beim Haare kämmen. So, ja, zieht, das nervt dann halt irgendwie. Und ja, genau. Ja, und mit 10 hat sich meine Mutter dann von meinem Stiefvater getrennt und hat den Stiefbruder dagelassen. Genau, und
aber du warst schon kaputt.
Ja.
Ja.
Genau.
Wie viele Jahre warst du da?
6 Jahre.
Mhm. Genau. Ja, das will mir immer nicht in den Sinn, wie jemand das zulassen kann.
Ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, weil ich habe jetzt auch 2 Kinder, also und ich kann es auch überhaupt gar nicht nachvollziehen, wie jemand so sein kann. Weil wenn, ich habe ja auch jetzt einen Freund, also es ist auch nicht der leibliche Papa. Ja. Und sobald da irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwie Kritik geübt wird, sind meine Alarmglocken ganz weit oben und ja, genau, also da passe ich wirklich extrem logischerweise auch auf. Ja,
nee, ne? das ist nicht logischerweise. Nee. Viele wiederholen das halt leider
auch. Ja, genau,
auch.
Genau.
Aber ich würde auch, also wenn jemand meine Kinder anfasst, dann kann ich für nichts garantieren.
Ja, das ist. Genau, ja. Genau. Also da bin ich halt auch total und.
Ja, das ist mir, witzigerweise ist mir das alles hochgekommen, als ich selber Kinder bekommen habe. Mhm. Also ich bin ja nicht geschlagen worden oder so. Ich bin nur einfach vernachlässigt worden. Also was ist einfach, aber und das hat, glaube ich, auch zu dem Hauptbruch zwischen meiner leiblichen Mutter und mir geführt, weil ich nicht verstehen konnte, wie jemand das mit seinen Kindern machen kann. Ich konnte das nicht mehr nachvollziehen und dann kam es halt, ich konnte sie nicht mehr ertragen danach.
Ja, das ist mir gar nicht so aufgekommen. Deswegen, also ich hatte dann mit 16, hatte ich auf einmal, ich wusste überhaupt nicht, woher das kam, so Verfolgungsängste. Ich konnte nicht mehr, ich habe am Rüdesheimer Platz gewohnt und konnte nicht mehr U-Bahn fahren, konnte nicht mehr alleine raus und so. Und dachte so, was ist denn los? Und hatte gerade eine Ausbildung angefangen zur Erzieherin.
Und hattest du das noch in Erinnerung oder hast du das alles verdrängt, die Schläge?
Nee, die Schläge, das wusste ich noch. Aber ich habe das halt alles auf meinen Stiefvater projiziert. Ja. Also der war quasi der Böse. Und ich wusste bis dahin auch nicht, dass es mein Stiefvater ist, sondern für mich war es halt mein Vater. Mhm. Und ich weiß noch genau, ich bin einmal zu meiner Mutter, auch wieder nach so einer Schlagattacke oder keine Ahnung, wie ich das nennen soll, bin ich zu meiner Mutter hin und sie saß in der Küche auch total fertig, also ganz in sich gekehrt. Und dann habe ich sie gesagt, ich sage, Mama, das ist doch nicht mein richtiger Papa oder das ist doch nicht mein Papa. Also ich hatte irgendwie eine Ahnung. Mhm. Und dann hat sie zu mir gesagt, Steffi, jetzt hör auf, so ein Blödsinn, komm, geh jetzt. Und hat es so unter den Tisch gekehrt und dann hat sie sich, wie gesagt, getrennt. Und wir saßen im Auto auf dem Weg ins Nirgendwo. Wo so, ja. Und dann habe ich.
Kenne ich diese Phase, ja.
Genau. Also, wo geht man jetzt hin? Und dann saßen wir da und dann habe ich gesagt, wollen wir nicht wieder zurückgehen? Weil mir war das halt, ne, weil auf diese Ungewissheit, wo leben wir jetzt? Was ist jetzt? Also, wohin geht's jetzt? War halt für mich auch irgendwie ganz furchtbar. Und dann hat sie gesagt, naja, also du bist halt meine Tochter. Und ich so, ja, ich weiß, dass ich deine Tochter bin. Ja, du bist aber nur meine Tochter. Und ich habe sie immer nicht verstanden. Und da hat sie mir dann erst gesagt, dass das mein Stiefvater ist. Mhm. Genau.
Wie erging es deinem Stiefbruder dort?
Dem ging es gut.
Also, der wurde nicht verprügelt? Nee. Bist du da sicher?
Ja, genau. Mhm. Weil mein Stiefvater hat sich dann eine Frau geholt aus Sri Lanka. Die viele Jahre jünger war als er, die, entsprechend halt auch erzogen oder die Mentalität ist da ja einfach auch eine andere, die ihm, alles das gegeben hat, was er wollte. Und mit der hat er auch nochmal ein Kind bekommen und der wurde dann wieder verprügelt. Der Sohn quasi mit der.
Der Kleine.
Ja, genau.
Hast du Kontakt mit dem?
Mit meinem Stiefbruder oder mit dem anderen?
Mit dem Kleinen?
Nee. Nee. Gar nicht, wir kennen uns auch so weiter gar nicht.
Und hast du mit dem Stiefbruder noch Kontakt?
Ja, haben wir Kontakt.
Erinnerte der sich an die Prügeleien?
Na, wir haben uns mal ausgesprochen und da hat er bitterlich geweint auch, also weil es ihm halt gar nicht so bewusst war. Für ihn war der sein Papa halt immer der Große und der Tolle. Und aber ihm war das überhaupt gar nicht bewusst, was da eigentlich passiert ist. Nichtsdestotrotz ist es so, dass er immer noch wieder, glaube ich, in so einem Konflikt mit sich ist.
Ja, na klar.
Ja.
Lebt dein Stiefvater noch?
Ja.
Hast du ihn mal konfrontiert?
Ja, aber da hat er aufgelegt am Telefon.
Ah.
Genau.
Feigling.
Ja, hat er aufgelegt. Mhm. Ja, und die Frau, die er denn aus Sri Lanka sich geholt hat, die hat sich mit ihm ja auch, noch mal ein Kind angeschafft und wurde dann aber zunehmend immer selbstbewusster und hat dann am Flughafen Tegel gearbeitet auch und so und traf dann da auch einen anderen Mann. Und dann wollte sie mit dem zusammen sein und da hat er sie aber so unter Druck gesetzt und die hat sich das Leben genommen.
Ja. Und das Kind ist bei ihm geblieben, logischerweise.
Ja. Und der hat zugeguckt wie seine Mutter. Die hat Pflanzenschutzmittel genommen.
Oh Mann.
Ja.
Liebe Zuhörer, jetzt wird's gleich aber wirklich aufheiternder.
Ja, also es ist, genau. Ja.
Wie alt war der da?
Wie alt war der? Das kann ich gar nicht genau sagen. Also ich war schon verheiratet. Ich glaube 11 oder 12 oder so. Mhm. Ja, genau.
Das ist wieder so ein Podcast, wo ganz viele denken, ach Mensch, so schlimm war es bei mir gar nicht.
Also es ist, ja, genau.
Und okay,
Man kann daraus wachsen.
Ja, klar, kann man. Muss man aber auch eine Menge Kraft für aufwenden.
Das ist das, wo ich immer selber gar nicht merke, dass ich so eine Kraft habe. Also das ist total kurios. Also weil ich manchmal denke, oh, du bist schwach irgendwie, aber ich habe zwei tolle Kinder, ich habe ein gesichertes Einkommen, ich kann denen gute Perspektiven. Ich hatte ja gerade gesagt, mein großer Sohn geht jetzt gerade zum Führerschein sich anmelden und macht jetzt die Theorie.
Ja, aber wie war denn das für dich, Beziehungen zu führen? Du hattest ja kein gutes Vorbild.
Nee, wie war das für mich?
Und ich nehme mal an, also logisch wäre, wenn du ganz massive Vertrauensprobleme hättest.
Mhm. Ja, habe ich.
Alles andere wäre überraschend.
Genau, also ich habe, wie gesagt, um das alles zu verarbeiten auch, habe ich eine Psychotherapie gemacht.
Mhm, mit 16 schon?
Tiefenpsychologisch, und ich glaube, hätte ich die nicht gemacht, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Also es hat mir super geholfen. Ich hatte eine ganz tolle Therapeutin an meiner Seite und wir haben uns auch mal nochmal geschrieben und sie hat auch gesagt, dass sie halt meinen Weg bewundert. Und ich erinnere mich ganz doll gerne daran zurück. Und ich habe meine erste Beziehung auch mit 16 geführt, aber ich weiß auch genau, dass ich den eigentlich jetzt gar nicht so sehr geliebt habe oder so, ne? Das war halt, alle hatten einen Freund und ja, ich wollte halt auch mal einen, so ungefähr.
Das ist völlig okay mit 16.
Genau, also. War halt dann auch 2 Jahre mit dem zusammen und der hatte aber, der war sehr eifersüchtig und hatte immer, wenn er Alkohol getrunken hat, wurde der so aggressiv, also ganz eklig irgendwie und da habe ich mich dann irgendwann rausgewunden und er fand mich aber nach wie vor ganz toll irgendwie. Und ich habe aber auch mit mir selber, mein Körper und so, also ich hatte ja gar nicht so ein Körpergefühl auch, ne? Und habe dann mit Bauchtanz angefangen, war dann orientalische Tänzerin, hatte da unheimlich viel Erfolg und war dann, ja, hatte mehr Selbstvertrauen und habe mich dann halt auch getrennt von dem. Ja.
Und Trennung durch Bauchtanz.
Ja, ja, genau, ja. Also das war so mein Selbstwert. Und dann war ich auch erst mal eine Weile Single.
Ich finde das erstaunlich, mit 16 mit deiner Hintergrundgeschichte eine 2-jährige Beziehung zu führen, mit jemandem, für den du gar nicht so viel Begeisterung aufbringst. Das ist schon...
Ja, also ich erinnere mich so daran zurück, dass ich nicht so viel Begeisterung für den hatte eigentlich. Mhm. Also es war überhaupt nicht mein Typ oder gar nicht mein, aber vielleicht war es auch das, einfach jemanden zu haben.
Ja, bestimmt.
Das war's. Also ja. Genau. Und dann war ich auch eine Weile Single, hatte mich da so ein bisschen ausprobiert auch und mal so ein bisschen geguckt. Und bin dann irgendwann auf den Vater meiner Kinder getroffen.
Wie alt warst du da?
22.
Das ist ja auch recht früh.
Genau. Und der hatte mir meine Teetasse umgeworfen auf Arbeit. Und der da wo ich gearbeitet habe, ich bin dann völlig umgeschwenkt.
Was hast du gearbeitet?
Ich war in der Kanzlei, Patentanwaltsfachangestellte. Mhm. Und habe da die Ausbildung gemacht, weil die Erzieherausbildung, das ging nicht. Da war ich, diese Belastung konnte ich nicht.
Ja.
Diese, genau. Und dann hat er da gearbeitet und ich fand den halt ganz toll, wie auch immer.
Der war Anwalt, oder?
Nee, der hat beim Schlüsseldienst gearbeitet. Beim Schlüsseldienst, das war 2 Häuser weiter.
Ach so. Okay,
genau, dann bin ich jeden Morgen da lang gewackelt und die haben wohl um diesen Auftrag gebuhlt, wer jetzt das Schloss da im Keller auswechseln darf oder wie auch immer. Jedenfalls hatte er mir die Teetasse umgeworfen und dann haben wir uns halt getroffen und ich fand es ganz toll, weil er auch aus dem Umland von Berlin kam und mich dann da mitgenommen hat und ich fand dieses Grüne und das war so in Rüdersdorf, da am Kalksee und so, ich fand es halt alles ganz toll und ganz schön und und dann hatten wir die Idee, ein Haus zu kaufen.
Und wie alt warst du da?
22.
Ach so, so schnell.
Ja, genau. Aber es war auch immer auf und ab. Also das war immer hin und her. Und dann haben wir einen Tanzkurs zusammen gemacht. Und dann kam ich auf einmal nach Hause 3 Tage vor meiner Abschlussprüfung. Und er war ausgezogen. Also das war so immer so ein Hin und Her.
Und kannst du nachvollziehen, was dich an ihm so begeistert hat? Oder war es, hat er einfach voll auf dein Muster eingezahlt? Nämlich dieses, ich bin ja eigentlich nichts wert und
genau.
Eine bessere Behandlung verdiene ich nicht.
Genau, so. Genau das Muster war es. Ja. Also das habe ich aber alles erst im Nachhinein auch. Also ich glaube, ich werde auch nicht aufhören in meinem Leben, immer wieder daran zu arbeiten, auch immer wieder zu gucken und so, weil das ist halt mein Grundbaustein. Ich habe jetzt zwar Ressourcen entwickelt, wie ich damit umgehe, aber ich glaube, ein Stück weit bin das ja halt auch ich, ne?
Und, aber du kannst es überwinden. Es ist nur ein Muster, weißt du? Also es bist nicht du. Es ist nur die Klamotte, die du dir anziehst. Genau. Also. Da muss man nicht drin verweilen.
Ja.
Man muss es bloß rechtzeitig sehen und dann sofort die Notbremse ziehen.
Ja. Also es war halt so, dass der mir auch dann erklärt hat, wir saßen in dem Haus und hatten es gekauft. Und
von welchem Geld?
Kredit haben wir aufgenommen.
Mhm.
Wir haben Kredit aufgenommen.
Was war deine Hoffnung, wenn du ein Haus kaufen würdest?
Familie, so ein Bauernhaus, Pferde hinten dran. Also ich bin ja auch Pferdefan und so diese Idylle eigentlich, ja. Also so dieses klassische.
Sicherheit.
Ein Hund. So, also das war mein Bestreben in dem Moment, ja. Und ich habe das auch wirklich, also ich habe dafür gekämpft. Also ich habe dafür ganz, ganz viel gekämpft und saß dann aber, wie gesagt, in diesem Haus mit ihm und wir renovierten gerade. Es war wirklich ein altes Bauernhaus mit kein Strom, kein Wasser, kein Nix, kein gar nichts. Es war wirklich. Und dann erzählte er mir, na, die würde ich auch knallen. Also da war eine halt dabei und dann haben wir so danach darüber gesprochen, was so war. Und dann hat er gesagt, die würde ich auch knallen oder vögeln oder was auch immer er da gesagt hat.
Mhm.
Und ich bin heulend rausgerannt und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum sieht der nicht, wie toll ich eigentlich bin, was ich alles mache und wie gut und so, ne?
Mhm.
Aber ich sag mal, so ein Haus ist ja, wenn man so einen Kreditvertrag unterschreibt, ist das ja mehr nochmal als eine Hochzeit, ne?
Ja.
Und wir haben dann aber auch geheiratet. Also war ich dann 24. Und mit 26 wurde ich dann schwanger.
Mhm, geplant.
Geplant, genau. Also ich habe das auch immer wieder alles so runtergespielt, ne? Also ich bin immer wieder.
War er denn treu in der Zeit?
Er sagt ja, ich glaube es aber nicht. Also weil er hat halt auch vor mir mit anderen geflirtet oder so. Also wir saßen nebeneinander und auf einmal hat eine Frau neben ihm so gesessen und hat dann das Gesicht so auf seine Schulter und dann habe ich gedacht, Gott, knutschen die sich jetzt da und er wollte mit mir auch immer in irgendwelche Swingerclubs gehen und, aber das konnte ich nicht, also das wollte ich auch nicht.
Musste auch nicht.
Also wollte ich einfach nichts, ist, genau, war gar nicht so mein Ding, ja.
Aber man muss nicht alles mitmachen, was der andere will, also ist völlig okay.
Ja, ich konnte bloß auch nicht ertragen, dass er es dann halt alleine machen will, ne? Mhm. Also das war für mich, ich wollte halt jemanden für mich haben.
Und ja, klar.
Nicht teilen irgendwie, ne? Also genau, ja. Und er hatte auch immer so Phasen, wo es wirklich auch gut gelaufen ist, ne? Es waren immer so wirklich Phasen, wo wir denn, also zum Beispiel als der große Sohn, also unser großer Sohn geboren worden ist, da war er dann auch wirklich da und konnte auch Verantwortung übernehmen und dann gab es aber wieder Phasen, wo er total durchgedreht ist und total egoistisch war und nur auf sich bezogen und gar nicht mehr das große Ganze gesehen hat, ne? Also und ich glaube, ich bin auch kein Typ, der jetzt unbedingt irgendwie klammert oder so. Also ich mache halt auch mein Ding mit den Pferden oder Bauchtanz habe ich dann.
Naja, das Problem bei diesen verwundeten Menschen ist immer, dass auch wenn du was anderes machst, das Gefühl um dich herum ist trotzdem das der totalen Bedürftigkeit.
Mhm.
Und so verletzte Kinder strahlen das einfach aus, dass sie Panik kriegen, sobald, also auch als Erwachsene, sobald der andere irgendwie nicht ganz parallel läuft oder aber das auch ausnutzt, indem er so Machtgeschichten, Machtspielchen spielt. Keine Ahnung, wie, ich könnte alle haben, ich gehe ohne dich in den Swingerclub oder glaubst du, ich könnte nichts Besseres kriegen, was weiß ich, da gibt's ja tausend kleine Spitzen, die die Leute so abschießen. Und selbst wenn du dich unabhängig gibst, das Gefühl, was du in dir trägst, diese Unsicherheit, spürt ein anderer Mensch, ja. Hm. Das ist das Problem.
Hm.
Also.
Naja.
Und dann nutzen die das entweder aus oder helfen dir beim Heilen. Das ist eben die zwei Möglichkeiten hat man im Grunde. Und du hast einen gehabt, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber ich vermute mal, der das dann ausgenutzt hat.
Ja, definitiv. Und also es bestätigt mich, oder er bestätigt mich auch jetzt in seinem Tun, was wie er jetzt halt ist, immer wieder, dass es gut war, dass ich mich getrennt habe, weil mhm. ich glaube, sonst wäre ich kaputt gegangen.
Bestimmt, ja.
Also wir haben dann unseren großen Sohn bekommen und das lief eigentlich auch alles ganz gut. Und dann kam nach 5 Jahren, also wollte er auf jeden Fall auch nochmal ein zweites Kind. Das Haus gedeihte, erblühte und war wunderschön. Wir hatten 3 Pferde hinten dran. Also das Einzige war halt mein Weg immer zur Arbeit, immer nach Berlin. Und das war ganz schön viel mit Kindergarten und Abholen und so. Und also und er hat dann angefangen, selbstständig zu werden.
Mhm.
Und weil er hat wirklich goldene Hände. Also
als so, Schlüssel?
Nee, hier so Holzbau und so. Also er ist eigentlich Bootsbauer.
Mhm.
Und hat wirklich goldene Hände, also was das Handwerk anbelangt. Und ja, dann lief, hatten wir wieder eine ganz gute Phase. Und dann kam halt mein zweiter Sohn, Ben.
Mhm.
Und da hatte ich aber auch schon zu ihm gesagt, also als er gesagt hat, er will ein zweites Kind. Nee, ich erst mal noch nicht und so. Und dann hat er so lange die gute Phase gehabt.
Bis du gedacht hast, na gut.
Jetzt. Und ja. Es hat auch sofort Schwupps gemacht. Und dann war halt war ich halt schwanger mit Ben. Ja, und dann fing es eigentlich rapide an, bergab zu gehen.
Mhm.
Und er war halt auf irgendwelchen Partys übers Wochenende und hat sich dann auch, ich habe gesagt, schläfst du da? Nein, ich schlaf nicht da. Und dann wache ich halt morgens auf, er war immer noch nicht da und ich halt schwanger, Paul war neben mir, wollte einen Swimmingpool, konnte er nicht, hatte eigentlich gesagt, dass er das übernimmt mit dem Pool und hat er aber nicht, dann war das voller Algen, dann habe ich den sauber gemacht, den Pool, dann kam noch ein Nachbar, hat mir geholfen, abends hatte ich dann ganz schlimmen Durchfall, wahrscheinlich, weil da irgendwelche Bakterien drin waren. Bin dann mit Ben im Bauch im Krankenhaus ohnmächtig geworden durch den Durchfall und. Also es war richtig böse und ja, und dann habe ich Ben bekommen und habe dann ein halbes Jahr später meine erste Panikattacke bekommen.
Mhm. War die ähnlich wie damals, als du 16 warst?
Nee, es war, dass ich Durchfall wieder hatte auch und dann habe ich gedacht, ich habe einen Herzinfarkt oder weiß ich, keine Ahnung, einen Schlaganfall und habe hyperventiliert. Und dann kam der Rettungsdienst und meinte zu mir, also ihre Werte sind voll in Ordnung, ist alles okay. Und dann konnte ich meinen Arm nicht mehr so richtig so zudrücken. Das war ganz komisch, weil ich dachte, ich muss doch irgendwas haben, das kann doch nicht sein. Ne? Also dann bin ich zum Hausarzt und er hat gesagt, Mensch, nehmen Sie doch einfach mal das Leben ein bisschen leichter, gehen Sie mal schwimmen. Ja, ich bin nicht schwimmen gegangen. Ich habe mir dann mein Pferd geholt, was ich jetzt auch immer noch habe. Und ich weiß nicht, ob der das angestoßen hat, wie auch immer. Also ich habe dann auch wieder noch mal eine Therapie angefangen, eine Verhaltenstherapie. Und habe mich dann anderthalb Jahre nach der Geburt von Ben von dem Vater der Kinder getrennt.
Mhm. Was hast du ihm gesagt, warum du diese Beziehung beendest?
Weil er die Verantwortung einfach nicht mit mir trägt, sondern mir sie alleine aufbürdet.
Mhm.
Und ich muss dazu sagen, dass ich in der Zeit jemanden wieder getroffen habe, den ich mit 16 auch schon mal kannte. Wir hatten zwar nichts miteinander, aber wir, das war so das Erste, wo so eine Vertrautheit war. So eine, ja, ohne irgendwelche körperlichen Sachen. Ne? Also das war, wir konnten super reden. Hat sich im Nachhinein auch als blöd erwiesen.
Aber ein Fluchtfahrzeug.
Genau.
Ja.
Das war mein Fluchtfahrzeug und das war ganz gut. Und ja, und dann habe ich mich getrennt.
War er überrascht?
Er hat so hingenommen. Also er hat so, ich glaube ja, weil ich weiß noch, dass ich habe gesagt, ja geh mal auf deine Party, geh mal. Und da hat er dann auf der Party gesagt, oh Mensch, ich glaube, die wollte mich loswerden. Hat mir eine Freundin denn erzählt. Und ja, ich wollte ihn loswerden, weil es war einfach nur noch Last und ich habe so lange gekämpft. Und das war ein krasses Jahr, 2009 war das, weil ich hatte die Trennung, musste das Haus komplett auflösen. Er hat mir da nicht beigeholfen. Ich habe ein neues Zuhause für uns gesucht und ich hatte Vorstufe Krebs am Gebärmutter. Also es war ein krasses Jahr. Bin dann auch auf Kur gefahren und hatte dann 2 Tage, bevor ich die Kur angetreten habe, auch wieder so eine Panikattacke im Auto.
Das heißt, das Haus habt ihr aufgelöst?
Ja.
Okay.
Und beide für auch haben beide Gewinn, obwohl ich immer mehr bezahlt habe, aber wir waren halt so halb-halb eingetragen im Grundbuch und dadurch, ja.
Genau. Und hast du ein neues Haus gekauft?
Ja.
Okay.
Genau.
Für die Pferde und die Kinder?
Nee. Mein Pferd ist jetzt quasi von Luftlinie 5 Minuten von mir entfernt. Also es ist, weiß ich nicht, 2-3 Kilometer oder so. Das ist im gleichen Ort. Und ich habe jetzt so eine Doppelhaushälfte für die Kinder und mich. Und ja, das ist super. Also es sind 300 Quadratmeter. Und ja, das ist, habe ich alles wieder neu gemacht.
Und die Vorstufe Krebs wurde bei einer bei so einem Pappabstrich festgestellt. Okay. Und das heißt, sie haben dich ausgeschält oder was man da
Konisation wurde jetzt erst gemacht, also im gleichen Jahr. Und ich habe mir aber meine Gebärmutter rausnehmen lassen vor anderthalb Jahren, weil ich so mit Myom auch zu tun hatte und die Schmerzen verursacht haben und ich will keine Kinder mehr. Und ja, deswegen habe ich mir die rausnehmen lassen. Das ist völlig gut. Also es war eine super Entscheidung.
Okay. Sehr radikal.
Ja. Also es waren wirklich Schmerzen. Ich hatte alle 2 Wochen Schmerzen, wo das immer runterging, Blutung ohne Ende und so. Und ich muss sagen, ich habe jetzt gar keine Beschwerden mehr und es ist gut. Und auch die Angst nicht mehr immer im Hinterkopf, da könnte jetzt irgendwas sein und so, weil das halt auch so eine Ängste immer geschürt hat. Ne?
Wie kam er dann mit der Trennung zurecht? Hat er sich um die Kinder gekümmert oder?
Das ist halt so ein Problem, was ich halt ja jetzt auch im Nachhinein halt auch bereue, so für meine Kinder, dass ich halt so einen Vater ausgesucht habe. Er hat sich nicht gekümmert. Er hat mich auch da halt wieder, oder seine Kinder, nicht mehr mich, sondern eben auch seine Kinder alleine gelassen. Er hat sich eine Frau gesucht, die Kinder nicht leiden konnte und hat mit der auch noch mal ein neues Kind bekommen.
Gott, und vielleicht waren wir mit demselben Mann verheiratet.
Können ja nachher noch mal den Namen sagen.
Nee, ich habe mich auch 2009 getrennt. Bei mir ist es eben so.
Ach echt, ja? Ja. Okay.
Aber zum Glück ist das neugeborene Kind gottgleich. Und wird angebetet, während meine Kinder in ihren Augen eher Störenfriede sind.
Das haben meine Kinder, glaube ich, noch, damit haben sie zu tun.
Und na klar.
Also mein großer Sohn hat eine ganz tolle soziale Ausprägung, finde ich. Also der ist unheimlich reif. Der hatte auch dieses Pubertas Praecox zu früh in der Pubertät. Und fangen jetzt an, Gespräche zu führen. Also ich habe mich immer bemüht und glaube ich auch ganz gut geschafft, den Vater in einem guten Licht dastehen zu lassen, weil ich halt auch immer parallel, das muss ich dazu sagen, also ich bin ein Mensch, der sich auch Hilfe sucht. Mhm. Und ich bin in dieser Zeit immer zur Erziehungsberatung gegangen und habe Therapie gemacht und habe auch die Kinder mit dahin genommen und gesagt, wie ist es? Und das habe ich alles gemacht, um einfach auch, ja, nicht Vorsorge, also um Vorsorge zu machen und nicht Nachsorge. Ne? Mhm. Also, und bei Paul ist es so, dass er, glaube ich, langsam differenzieren kann. Ne? Und jetzt erzählte er mir neulich, er war jetzt bei seinem Papa oder beide waren bei ihrem Papa. Und da erzählte er mir dann, dass er mit seinem Vater zusammen Wein getrunken hat. Mhm. Und der Vater ihm wieder erzählte, dass er so arm ist. Und da denke ich, da kriege ich so eine ganz dolle Wut im Bauch. Mhm. Kriege ich so eine dolle Wut im Bauch.
Zu Recht.
Weil er hat so großartige Kinder und er konzentriert sich nicht auf seine Kinder, sondern eben auf sein scheiß Mitleid. Ja, ich könnte ihm da einfach richtig eine reinziehen, wirklich. Also das ist so, ich habe da richtig Wut, richtig doll Wut.
Darfst du auch haben.
Ja, weil es ist einfach ätzend für die Kinder. Und mein kleiner Sohn ist halt so, dass...
wie alt ist der jetzt?
11. Mhm. Dass der ganz unruhig ist, alle anderen sind schuld, nur er ist halt nicht schuld und hat so eine unterschwellige Aggression. Ich war da auch schon jetzt zur Erziehungsberatung und da ist halt auch festgestellt worden, dass hinter dieser Wut, die er hat, was ganz anderes ist, wie es ja so
wie
oft
immer.
Ist.
Ja, Wut ist Angst.
Genau. Und wir sind jetzt eigentlich auch dabei, so einen Plan zu machen, dass er besser zurechtkommt und haben dann mit der Sozialpädagogin auch von der Schule haben wir gesprochen und wollte ich ihm halt was erzählen und dann sagte er nicht jetzt, später und dann habe ich ihm am nächsten Tag dann geschrieben, ich dachte, du wolltest dich melden, wenn du aufgehört hast zu arbeiten, weil er hat geschrieben, nicht jetzt später, ich arbeite noch. Mhm. Nee, ich arbeite nicht, nee. Also, Und hat sich bis heute nicht gemeldet. Und er ruft seinen Sohn auch nicht an. Und das war's nämlich. Paul hat dann zu mir gesagt, als wir beim Abendbrotessen waren, hatten wir alle zu dritt halt diese Situation, wo wir über halt Bens Verhalten gesprochen haben. Und dann habe ich mit Paul nochmal alleine gesprochen und hat gesagt, ruf Papa an. Der hat mir da auch immer ganz doll geholfen. Also Papa ist so groß.
Ja, klar.
Ja. Und dann habe ich zu Paul, wo Ben nicht da war, dann auch gesagt, Paul, Papa hat sich nicht gemeldet. Und ich weiß eben auch noch, was Papa euch angetan hat da. Ne? Und da... Er ist immer so ganz ruhig.
Was meinst du mit, was er euch angetan hat?
Na, der hatte ja diese neue Frau.
Mhm. Und die war, hast du völlig unterschlagen, glaube ich. Ach nee, Quatsch, er hat damit ihr ein Kind gekriegt.
Genau.
Ja.
Und er hatte diese neue Frau und die konnte die Kinder nicht leiden.
Mhm.
Und er hat dann auch irgendwann gesagt, also dann war es auch mal ein riesen Zeckemeck. Also wer hat mir denn immer unterstellt, wenn er die Kinder nehmen soll, dann mache ich mir hier einen bunten und gehe reiten und gehe weg und habe ja das tausendmal bessere Leben als er.
Ich kann nur wissen, nicken, ja. Ja.
Ja, es ist so parallel. Und ich habe das so aus einigen Podcasts so auch irgendwie schon.
Ah ja, aber genau das wird mir auch vorgeworfen. Ich mache High Life, dass ich auf dem Zahnfleisch gehe, weil ich einfach alles mache die ganze Zeit.
Eben.
Und übrigens alles Geld erarbeite, quasi. Mhm. Das wird überhaupt nicht, es wird weder gesehen noch irgendwie anerkannt.
Ja.
Die Kinder müssen sich melden, wenn sie was wollen, was ich lächerlich finde.
Ja,
das sind Kinder.
Ja. Genau.
Naja, du, das Karma.
Ja.
Aber bitte fahr fort.
Also und es war so, dass, also ich werde es auch nie vergessen, das war schlimm. Er hat die Kinder angerufen, diese andere Frau war schwanger und hat dann gesagt, ich hole euch jetzt 1-2 Jahre nicht mehr, wenn denn nur noch zu Geburtstagen. Und Paul ist heulend zusammengeknallt.
Was für ein Arschloch.
Und Ben hat mitgeheult, der wusste gar nicht warum.
Ja, klar.
aber er hat geheult. Und das war furchtbar. Das war einfach ganz schlimm. Und das tut mir so, so für meine Kinder halt auch weh. Ne? Mhm. Und dieses Auf, also ich bin halt auch ein Mensch, ich will es ja auch auffangen, ne? Also.
Naja, Menschen wie wir wollen das auffangen, weil wir wissen, wie schrecklich es ist, wenn es niemand auffängt. Mhm. Und das ist aber, ja, also es ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Weil es immer an die eigene Substanz so sehr geht. Ne? Weil du es nicht, du kannst es nicht heile machen, das ist das Problem.
Genau.
Und diese Menschen werden sich eben nicht ändern, weil sie gar nicht spüren, was sie tun.
Ja. Weil sie selber nicht an sich rangehen.
Genau.
Weil die Ursache meiner Meinung nach weiß ich bei ihm auch. Ne?
Ja, aber es geht mir ebenso. Aber es hilft nichts. Ich habe ja alles Mögliche versucht. Bloß wenn der eine mal sagt, ich habe kein Problem, du hast ein Problem, dann ist es schwierig.
Ja, schade. Es ist, also ich hoffe und wünsche mir ganz doll, dass ich es schaffe, meine Kinder zu starken und auch daraus wachsenden Menschen groß zu bekommen und auch mit der Geborgenheit.
Die wissen ja, dass du sie unendlich liebst.
Mhm.
Und du bist die wichtigste Person.
Mhm.
Und das reicht. Es ist schon gut, wenn Kinder ihre Väter oder Mütter, je nachdem wer aussteigt, in einem realistischen Licht sehen. Also du musst da nichts beschönigen, du musst nicht schlecht über ihn reden, aber du musst auch nicht drumherum reden. Und ich habe auch vor Jahren aufgehört, das zu erklären, weil es einfach, warum soll ich über die Realität hinwegtäuschen? Da ist jemand, der Verantwortung nicht übernimmt und sich in peinliche Ausreden versteigt und immer nur sozial neidisch ist und schwächlich und zu doof, sein eigenes Leben in den Griff zu kriegen. Das ist aber nicht deine Verantwortung. Das ist auch nicht meine.
Mhm.
Das ist auch nicht die der Kinder. Und die können ihren Vater glorifizieren, wie sie wollen. Und ich hindere sie da auch nicht dran, aber irgendwann werden sie verstehen, wie es halt aussieht. Warum sich jemand nicht meldet und warum jemand nie mit denen in Urlaub fährt, sondern immer nur mit dem anderen Kind, weißt du?
Hm.
Und warum ihnen mitgeteilt wird, dass sie eigentlich eher stören oder schlechte Stimmung verbreiten.
Hm. Ja, es ist. Er hat sich ja von dieser Frau auch wieder getrennt.
Mhm.
Also die, und dann hat aber auch die von der Erziehungsberatung zu mir gesagt, es wäre halt gut, wenn die Kontakt haben. Ne? Und zu der Schwester ist es geworden und ja, die Frau war dann auch, ich habe immer gesagt, ihr könnt kommen, ich habe überhaupt kein Problem damit, kommt auch hier zur Jugendweihe und dann setzt euch, die Kleine kann auch bei uns schlafen da und so, es ist überhaupt kein Problem, ich bin da total offen und eben auch für mich ja aufgeräumt, ne? Also deswegen habe ich auch kein Problem damit gehabt. Ich wollte eigentlich auch nur, dass es den Kindern gut geht, dass sie spüren, sie werden geliebt und, ne?
Ja.
Ja, das wurde alles abgelehnt und er kam dann alleine zu der Jugendweihe und Weihnachten vor 2 Jahren hat er sich dann aber von ihr getrennt, weil er da irgendwie aufgewacht ist. Da war dann wieder mal so eine Phase. Ja, und jetzt ist es so, dass er wieder getrennt ist von einer, mit der er schon mal ganz früher verlobt war. Und da war es so, das war eine ganz tolle, also die.
Aber lass uns nicht über seine Beziehung reden, das
interessiert
mich eigentlich nicht. Was ist mit dir?
Ich habe auch einen Freund seit 8 Jahren.
Mhm.
Wir sind so Patchwork und er hat auch eine Tochter. Und ja, wir wohnen nicht zusammen.
Mhm.
Ich würde eigentlich gerne mit ihm zusammen wohnen.
Warum?
Familie?
Hm.
Nee. Hm.
Also ich glaube, dass es möglicherweise ein bisschen viel Druck ist, weil du unheimlich viel da rein projizierst in dieses Bild.
Hm.
Und ich glaube, das Wichtigste ist für dich zu verstehen, dass du eine Familie bist, auch ohne einen Partner.
Mhm.
Und dass du das Wichtigste, was die Kinder brauchen, sowieso schon bringst.
Mhm.
Und ich glaube, ich würde zusammenziehen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Oder zumindest, wenn der Kleine 15 ist oder so, vorher mhm. nicht. Es muss nicht sein. Mhm. Ihr habt viel mehr Freiheit so und auch vor allem Entwicklungsfreiraum. Mhm. Besser.
Ja, also dieser Wunsch, der ist sehr ausgeprägt, halt möglichst viel ja Nähe, so also emotional halt auch zu wachsen. Ne? Also er hat halt seine eigene Wohnung und wir haben dieses Woche-Woche-Modell, also er. Und ich lieebe ihn auch dafür, wie er seine Tochter halt behandelt. Also dafür liebe ich ihn, weil er ist absolut da für sie, ne? Und tut alles. Und ich verstehe mich auch gut mit ihr.
Wie alt ist sie?
14. Mhm. Und wir haben auch schon viele Ups und Downs miteinander erlebt und haben aber, und das ist halt das Gute, wir sind halt auch aneinander gewachsen. Also wir waren halt auch schon getrennt. Wahrscheinlich auch aufgrund dieses Drucks, den ich auf der einen Seite mache und er ist halt eher so der ruhige, entspannte, der halt so, also es ist das absolute Pendant so zu mir. Und aber wir haben gemerkt, unter der Trennung, die wir da halt hatten, dass wir uns eigentlich lieben. Also, und das war, glaube ich, ganz, ganz gut, dass man, also manchmal kann man eben daran auch merken, dass man, gut füreinander ist. Und ich bin jetzt auch gerade dabei, ich möchte halt die Stärke, die ich halt auch habe, weitergeben. Ich mache jetzt eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und will dann so pferdegestützte Therapie anbieten.
Mhm. Das ist eine gute Sache. Und, übrigens auch für Erwachsene.
Genau.
Ja.
Und habe da jetzt angefangen. Ich bin ja ganz woanders unterwegs, also so in der Verwaltung. Und das macht mir, also es in bringt mir jetzt nicht so die Inspiration, aber die Sicherheit, die ich halt für mein Leben brauche. Und das werde ich auch nicht aufgeben, weil ich bin da jetzt 19 Jahre.
Immer noch bei einem Rechtsanwalt?
Nee. Bei einer großen Industriefirma.
Okay, alles klar. Aber ich glaube, dass das tatsächlich ein gutes Modell ist für euch, also in getrennten Wohnungen zu leben, weil du ihm auch den Freiraum lässt, sich ganz und gar um seine Tochter zu kümmern. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich schwieriger für ihn, wenn er in so einen Interessenkonflikt geraten würde. Ja, heute müsste ich mich eigentlich auch um Steffi kümmern oder wir müssten mal wieder ausgehen oder so. Mhm. Und dann bist du ganz, ganz schnell in so einer beziehungsabhängigen Geschichte wieder, wo man sich dann irgendwann gegenseitig Vorwürfe macht, dass man sich nicht genug sieht und nicht genug entwickeln lässt oder zu viel Druck und ich will das nicht, ich will dies nicht. Also ich habe früher auch immer gedacht, man muss zusammenleben, damit es richtig ist, aber das stimmt einfach nicht. Es ist manchmal gut, sich den Raum zu geben, wenn man sich das leisten kann, zwei Wohnungen zu haben, weil es gerade, wenn du so ein verwundeter Mensch bist, hast du so viele kleine Fallstricke, die sich plötzlich auswerfen und so, die durch irgendwas getriggert werden, die das dann einfach komplizierter machen. Und darum ist es völlig richtig und gesund, meine ich, eine Beziehung zu entzerren. Mhm. In deinem Fall. In meinem auch. Also wir haben auch zwei Wohnungen, wobei er immer bei uns ist eigentlich. Mhm. Nur wenn mal keiner Lust auf irgendwen hat, dann kann halt einer rübergehen oder so.
Und wie sagt ihr euch das denn? Also ich habe jetzt keine Lust auf dich.
Ich habe heute wirklich gerne alleine.
Okay.
Ja. Und das musste ich aber auch lernen. Das war ein schwieriger Prozess, weil für mich bedeutete Alleinsein immer verlassen sein. Ja.
Genau.
Und das ist es aber gar nicht. Alleinsein bedeutet Zeit für mich nehmen. Und niemand verlässt mich bloß, weil er auch Zeit für sich nimmt. Und das war für mich früher eine Katastrophe. Ja. Wenn jemand irgendwo alleine hingehen wollte, da ging eine ganz große Maschine an. Niemand liebt mich, niemand wird mich jemals lieben, ich werde immer alleine sein, immer muss ich alles alleine machen und so weiter. Also ich konnte mich da ganz fabelhaft reinzaubern, bis ich verstanden habe, dass das auch nicht, also A, nicht der Wahrheit entspricht und B, auch einfach ein ungesundes, selbstschädigendes Verhalten ist.
Total, ich kenne das von mir auch.
Ja, klar.
Ja, total, also Ja, ich gehe dann nämlich jetzt auch alleine los und wenn denn so was ist und ich mache das jetzt alleine und so und, genau. Und mache noch mehr.
Ich kann mich ja sowieso auf niemanden verlassen. Ja, klar. Das ist aber doof. Und Sachen für sich alleine machen ist was anderes, als es alleine machen müssen.
Das ist es ja. Ich mache ja viele Sachen auch alleine. Also ich bin ja ganz viel auch bei meinem Pferd. Mhm. Und das ist ja für mich mein Ausgleich. Also durch die Wälder da reiten, da das ist meine Kraftressource so, ja. Wo ich mir halt ganz viel herhole. Und ich dachte eigentlich immer, ich bin so ein unabhängiger Mensch, ne? Aber merke
halt. Du bist super abhängig. Ja. Was logisch ist, ja, bei dieser Geschichte. Gerade Kinder, die erfahren haben, dass niemand die Rückendeckung hält. Wie sagt man das? Naja.
Ich weiß schon.
Die sind natürlich. Und wie gesagt, du kommst aus diesem Muster raus, du musst es bloß rechtzeitig erkennen. Aber natürlich bist du immer abhängig davon oder von diesem Gefühl, dass jemand anderer da ist und dich quasi verifiziert. Ich bin nur wahr und liebenswert, wenn jemand da ist, der sagt und beweist, dass ich bin, zum Beispiel, weil ich einen Freund habe in der Öffentlichkeit, den ich zeigen kann, selbst wenn ich nicht begeistert für den bin, so wie du mit 16 bis 18. Es ging mir nicht anders. Ich hätte um einen Typen geheiratet, der, ich wäre erstickt innerhalb kürzester Zeit. Da war ich mit 17 verlobt, weil ich dachte, wenn ich heirate, wird alles gut.
Komisch, ne?
Ja. Nee, nicht komisch, ist so. Und das haben ganz viele, man muss es bloß einfach sehen und sich selber die Hand reichen, da, wenn sowas passiert. Ich bin sicher, dass es ganz, ganz viele Beziehungen gibt, wo die Leute nicht geschafft haben, rechtzeitig abzuspringen, weil sie dachten, wenn ich diese Person annehme, wie auch immer, dann bin ich endlich komplett. So ein Quatsch. Komplett kannst du nur alleine werden. Und dann kannst du das halt mit jemandem teilen, aber...
Ja, und das Gefühl habe ich jetzt, also, dass ich halt immer so kompletter werde, so für mich, weil ich jetzt eben auch diesen Anstoß hatte, diese Ausbildung zu machen und mich ja auch nochmal weiterzuentwickeln und daran, also diese Stärke, die mir immer nachgesagt wird.
Resilienz nennt sich das.
Resilienz, genau. Ja. Dass ich die eben auch weitergeben kann, ne? Also, genau.
Also, du kannst Resilienz nicht weitergeben, weil das hat man oder man hat es nicht. Das kann man auch schwerlich später erlernen, gerade als Erwachsener. Aber du kannst den Leuten die Angst nehmen davor. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil was die meisten Menschen in einer Situation verharren lässt, in der sie unglücklich sind, ist die Angst vor dem, was kommt. Und immer wenn du Panik hast, dass du quasi untergehen wirst mit Mann und Maus, blickst du einfach 2 Jahre zurück, wo du in derselben Situation warst und siehst, ach, ich bin völlig ohne Probleme weitergekommen. Und es geht immer weiter.
Geht immer weiter.
Also im Grunde, selbst wenn man Schulden hat und so, das ist, ist nicht das große Problem. Du musst bloß weitergehen.
Genau. Sich dem stellen.
Ja, und einem selber vertrauen auch, dass man es hinkriegt. Also, und tatsächlich ist, glaube ich, das größte Hindernis auf so einem Weg eine falsche Beziehung mit einem Menschen, der einem scheinbar Sicherheit gibt, aber in Wahrheit alles ersäuft, was irgendwie nötig wäre für die Weiterentwicklung. Und darum finde ich gut, wenn man in sehr freien Beziehungen ist in so einer Situation. Und nicht zusammen wohnt und nicht direkt ein Haus baut oder heiratet oder was weiß ich. Luft lassen. Weil du sonst so schnell wieder in dein eigenes Muster reingeschubst wirst. Und wenn du im Muster bist, ist es schwerer, dich weiterzuentwickeln, als wenn du da raus aussteigst irgendwie.
Ja, das ist eigentlich auch das Schöne und das liebe ich halt, wie gesagt, auch an ihm, dass er mich da halt so lässt. Also, ja, mach mal so, ne? Und wir ergänzen uns da ganz gut. Wir haben, wie gesagt, auch unsere Probleme schon oder viele Probleme schon hinter uns gebracht. Halt auch was auch die Erziehung von den Kindern so anbelangt, ne? Also einmal schon, er hat halt bei ihm ist das alles so bilderbuchmäßig, so, also total.
Na, weil der super strukturiert wahrscheinlich ist und du überhaupt nicht. Also im Emotionalen.
Ja, genau. Ja. Na, und ja, auch so, also die Gefühle trägt er nicht so nach außen. Mhm. Also ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und er trägt es gar nicht so nach außen. Und ich weiß aber, dass das halt bei ihm schlummert und ich kann es immer so schön ankitzeln, finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie er darüber denkt, aber. Ja. Und ja, also wir sind, denke ich, auf einem ganz guten Weg. Und ja, naja, jetzt ist seine Mama leider sehr krank. Mal gucken, wie es da weitergeht.
Also ich finde, man muss sich von diesem Gedanken lösen, diese Beziehung muss jetzt für immer sein. Mhm. Weil als ich jünger war, habe ich immer gehofft, dass jemand kommt und mich rettet. Der irgendwie alles gut macht und mit dem ich dann in Sicherheit bin und zwar für immer und alles ist super harmonisch und so weiter. Bloß diese Harmonie ist mir nicht vergönnt, solange ich halt innerlich so unruhig und unrund mit mir selber bin. Darum glaube ich auch, dass du vom Leben immer die Partner vor die Füße gespült kriegst, die dir den größtmöglichen, das größtmögliche Wachstum irgendwie möglich machen. Und wenn man ausgelernt hat, kann es sein, dass das dann einfach nicht mehr passt oder zu Ende geliebt ist, im Grunde. Und bei Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen, geschehen wieder und wieder und wieder dieselben Fehler. Und darum hast du auch immer wieder die gleichen Beziehungen mit den gleichen Problemstellungen, bis du halt sagst, okay, ich will aus dieser Situation raus, ich will mich weiterentwickeln. Mhm. Und darum werden die Leute, die, wir wollen sie jetzt nicht beim Namen nennen, aber zum Beispiel die, die viele Kinder machen, ohne sich dann drum zu kümmern, oder zumindest nur um einen Teil davon, die werden wieder und wieder und wieder in dieselben Beziehungen fallen.
Ja.
Und das ist das Schöne daran. Da kann man nämlich als sich weiterentwickelnder ganz entspannt zugucken und denken, du arme Sau.
Auf jeden Fall
ist das. Das tut mir echt leid für dich, aber ich hab's dir gesagt.
Ist er. Ja. Absolut. Er entwickelt sich da überhaupt nicht weiter und ist jetzt wieder genau auf der gleichen Schiene, wo er schon.
Natürlich.
Vor 2 Jahren, vor 3 Jahren war. Wir sind jetzt 10 Jahre auseinander.
Ja, also das gilt eigentlich für jeden. Wenn man das Gefühl hat, ich komme wieder und wieder an denselben Menschen, bloß halt mit anderen Namen und ein bisschen anderen Haarfarben, dann ist da ein Learning, was man noch nicht so begriffen hat. Und das, danach muss man suchen. Und dann geht es weiter. Ja. Und ich freue mich total, dass du dich gemeldet hast, weil es ist jetzt so ein bisschen anders als die anderen. Es ging nicht so viel, wobei es ging auch um Beziehungen, nämlich zwischen den Kindern und der Mutter. Aber es zeigt so schön, dass es einfach, dass aus jeder Scheiße ein Weg hinausführt. Man muss ihn bloß suchen.
Genau.
Und dann findet man ihn auch.
Genau.
Ja. Und ich bin sicher, dass deine Jungs ganz fabelhaft werden, genau wie meine.
Also, ja, absolut.
Ich habe immer gedacht, die kriegen sich einen totalen Schaden, weil diese Beziehung zwischen den Eltern so verkackt ist und wir getrennt sind und nicht das ist, was ich für sie im Sinne hatte, nämlich die perfekte Bullabü-Angelegenheit. Aber die gewinnen daraus auch Stärke.
Das denke ich auch und das ich hoffe, dass ich das, also bei Paul habe ich das schon, das Gefühl, bei Ben entwickelt sich das gerade noch, aber gut, der ist ja auch erst 11, bei Paul, da war das auch noch nicht so, als er 11 war und ja, also ich wünsche mir das auch ganz doll und ich denke.
Diese Leute mit, es gibt ja dieses Lied von Leonard Cohen, da sagt er, dass jede also im Grunde jede Wand hat Spalten, weil so kommt das Licht rein. Und so glatte Wände sind einfach langweilig.
Genau.
Darum ist es gut, wenn es Risse drin sind, drin hat. Und ich habe mal mein Fluchtfahrzeug quasi aus meiner Ehe war ein Typ, der hatte noch nie, dem ist noch nie irgendwas Blödes passiert auf der Welt. Der hatte ganz tolle harmonische Eltern, die ganz tolle harmonische wirtschaftliche Verhältnisse auch hatten. Und er ist ein ganz toll harmonischer Typ mit super Schulleistung und nie irgendwie, keine Ahnung, Quälerei. Und Ich merkte so nach einer Weile, nachdem ich den wirklich über Jahre hochgepumpt hatte zu dem großen Prinzen auf dem weißen Pferd, wie unfassbar langweilig der ist. Also wirklich. Da war so nichts, es war wie so eine glatte Vase. Du konntest dich nirgendwo festhalten. Es war nichts Besonderes daran, weil es alles so wahnsinnig harmonisch war. Mhm. Und mir sind so ein paar angekratzte Gestalten deutlich lieber als so.
Ja, auf jeden
Langweiler.
Fall.
Ja. Insofern, ja. Keine Sorge.
Genau, ich denke auch. Und es ist so. Ich mag sowas auch nicht so allglatt.
Ja. Naja. Ich würde trotzdem gerne seine Frau kennenlernen. Ob die auch so ist wie er.
Okay.
Von dem glatten Typen.
Ja.
Ich besuche die mal. Aber er hat jetzt mit ihr ein super süßes, glattes Kind gekriegt, was ganz niedlich und perfekt ist.
Okay. Aber gibt es sowas wirklich? Sowas?
Ja, es gibt selten, aber das sind so goldene, das sind so Leute, zu denen du dich automatisch hingezogen fühlst, weil die so sorglos sind. Die lächeln immer und bei ihm stimmt es wirklich. Also ich habe alle kennengelernt, kenne alle Backstories und so.
Okay.
Die sind einfach sorglose Menschen.
Wie gibt's sowas? Ich kann mir sowas immer nicht vorstellen. Ich kann mir.
Es gibt wenige davon, ja, aber es gibt sie. Also.
Okay.
Das ist einfach, da haben sich irgendwelche Sternkonstellationen idealerweise zusammengefügt.
Okay.
Und da durchgezogen. Mhm. Naja. Ich habe übrigens das Stiefgeschwisterchen meiner Kinder noch nie kennengelernt. Mhm. Mir wurde gesagt, er sei sehr beschäftigt und viel unterwegs. Ich meine, er ist zwei.
Okay.
Dann habe ich auch gedacht, ach komm, dann lass.
Aber deine Kinder kennen...
Ja, die kennen den, ja.
Und?
Der ist total süß, wie Zweijährige halt so sind.
Ja. Und haben auch ein gutes Verhältnis zu ihm, ja?
Ein seltenes, aber ganz liebevoll.
Okay.
Also, naja, gut, egal, das ist deren Entscheidung. Mhm. Aber in diesem Sinne danke ich dir sehr, dass du da warst und deine Geschichte geteilt hast. Und ach so, eine Frage hätte ich noch. Deine Mutter, hast du noch Kontakt mit ihr?
Das hat auch mal abgewechselt mit meiner Mutter. Und wir hatten letztes Jahr, hatte ich dir geschrieben, eine doofe Situation. Da hatte ich für meinen Freund halt eine Überraschung geplant und sie sollte auf die Kinder aufpassen. Und wir wollten in Urlaub fliegen zum 40. Und sie hat dann nicht aufgepasst, sondern ist genau am gleichen Tag in den Urlaub geflogen.
Obwohl sie dir vorher zugesagt hatte? Mhm. Ah, schön.
Ein Jahr vorher hatte ich das geplant.
Mhm. Und dann?
Ja, dann habe ich halt bei Freunden gefragt. Und
wie lange wärt ihr weg gewesen?
9 Tage.
Mhm.
Und es war dann so, dass die Nachbarn, mit denen wir auch Kontakt hatten schon vorher und die Kinder auch kannten, dass die aufgepasst haben. Dann habe ich halt einen Plan erstellt mit wann, was, wer, wo aus der Schule kommt, ganz viel Essen gekauft und so. Und Ben hat dann bei den Nachbarn immer geschlafen. Also die wohnen 2 Häuser weiter.
Mhm.
Und
es hat gut geklappt?
Hat gut geklappt, aber ich hatte so ein Scheißgefühl, weil dieses Verlassensein, also ich hatte das Gefühl, dass ich meine Kinder verlasse.
Mhm.
Und ich kannte ja das Gefühl.
Ja, klar.
Ich wusste ja genau, wie so, also ich hatte das Gefühl, ich bin auch verlassen, ne? Also so.
Kenne ich, ja.
Und also, nee, es war einfach mal beschissen. Und dann hatte ich ganz lange keinen Kontakt. Und dann hat sie mir wieder erzählt, wie schlimm es ihr geht und was alles ganz furchtbar ist und ich habe dann aber geschafft, mich darüber zu setzen und mache jetzt auch gerade noch mal eine Therapie, eine Psychoanalyse. Und jetzt ist es so, dass sie mir schreibt, wenn sie was will. Und wir haben einen Umgang miteinander, der okay ist, aber ich brauche sie nicht mehr.
Gut. Und kümmert sie sich um die Enkel? Nö.
Nee.
Nee, naja. Loslassen.
Mhm.
Na. Okay. Dankeschön.
Ja, ich danke dir viel.
Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und ich hoffe, dass ihr viel daraus für euch mitnehmen konntet, weil ich weiß, dass es vielen von euch oder uns so geht, wie Steffi und wie auch mir. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, katastrophale Liebesgeschichten, ulkige Verlassenheitsstories oder sonst was habt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder schreibt mir paulalambertmail@gmail.com. Tschüss.